Hi. Guckt alle so gespannt. Schön, bei euch zu sein. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich habe mir heute mal einen Timer angemacht, weil ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, ob ihr die Fußballsendung von Arne Zeigler kennt. Arne Zeiglers wunderbare Welt des Fußballers beginnt jede Sendung mit: Wir haben eine pickepackevolle Sendung, und ich habe den Eindruck, heute ist eine pickepackevolle Predigt. Und ich möchte euch nicht überfordern, auch mit Zeit, deswegen habe ich mir mal einen Timer gestellt. Aber deswegen dachte ich mir, ich mache auch gar keine lange Vorrede. Wir steigen einfach direkt ein. Uns kennt er ja, mich kennt er ja, Sternpunkt kennt er. Alles bekannt. Wenn er noch Fragen hat, kommt er hinterher auf mich zu. Wir steigen einfach direkt in die Predigt ein. Ich habe mir überlegt, ich mache das immer gerne beim Predigen. Am liebsten predige ich über Texte, wo Jesus Menschen begegnet. Irgendwas Jesus begegnet, irgendwen. Und versuche rauszuarbeiten, was wir daraus lernen können, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und da bin ich an einem Text hängen geblieben aus Johannes 8, der bekannt ist, Jesus und die Ehebrecherin. Beziehungsweise ich würde es heute gar nicht so sehr den Schwerpunkt bei Jesus und die Ehebrecherin legen, sondern ich würde den Schwerpunkt bei Jesus und die Pharisäer legen. Ich lese den Text am Anfang und dann erkläre ich so ein paar Sachen dazu. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy mit einer Bibel dabei habt, dann könnt ihr das gerne mit aufschlagen. Johannes 8, die ersten 11 Verse lese ich vor. Johannes 8, 1 bis 11. Da gingen sie alle nach Hause. Also, ist eine Vorgeschichte. Jesus ist im Tempel, er lehrt. Jesus ist immer wieder auf Konfrontation mit den Pharisäern. Die Pharisäer hinterfragen ihn immer wieder: Wer bist du eigentlich, dass du das sagst? Wer bist du eigentlich, dass du das tust? Also Jesus als Person wird immer wieder hinterfragt. Es sind immer wieder Streitgespräche da. Jesus lehrt, und scheinbar ist jetzt Abend geworden und alle gingen nach Hause. Jesus aber ging hinauf zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorne, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb alleine zurück mit den Frauen, die immer noch dort stand, allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Also, die Begebenheiten, wo Jesus unterwegs ist, haben meistens diesen Satz dabei: Und eine Menge Volk war da. Oder das ganze Volk war da. Und viele Leute waren um Jesus herum. Jesus scheint immer wieder eine besondere Faszination auf die Menschen ausgeübt zu haben. Und das mit Gründen und Ausgründen. Und dafür, um die Texte so ein bisschen gut einsortieren zu können, dachte ich, schauen wir mal in die Geschichte der damaligen Zeit hinein. Weil ich glaube, es gut ist, dass wir die Zeit damals verstehen, um die Begegnungen, die Jesus hat, und die Gespräche, die Jesus führt, und die Reaktionen, die das hervorruft, um das auch gut einsortieren zu können. Einer meiner Lieblingstheologen, N.T. Wright, hat ein Buch über Jesus geschrieben, das heißt auch Jesus, weiß man, woran man ist, und er beschreibt die damalige Zeit mit dem perfekten Sturm. Ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht den Film mit, ich glaube, George Clooney, Der perfekte Sturm, wo ein Boot in diese Wettersituation hineingerät, dass drei Wetterfronten sich an einem Punkt treffen und dort entsteht der perfekte Sturm. Ein Tiefdruckgebiet, ein Hochdruckgebiet und ein Tropensturm. Und wenn die sich an einem Ort treffen, dann entsteht eine besonders explosive Lage. Ein besonderer Sturm, eine besondere Herausforderung. Und in so eine Situation haben wir auch in Palästina zur Zeit Jesus. Wir haben die Römer als eine Wetterfront, wenn man so möchte, die mit ihrer Agenda, mit ihren Zielen, mit ihren Vorgehensweisen. Wir haben das Volk Israel, als unterdrücktes Land, als eingenommenes Land, mit ihrer Frömmigkeit, mit ihren Festen, mit ihren Sehnsüchten. Und wir haben die Agenda Gottes als das letzte Wettergebiet in Jesus Christus, der ein Ziel, einen Plan hat. Und als das zur Zeit Jesus aufeinander trifft, entsteht eine besonders dynamische Situation. Israel hatte eine Geschichte und diese Geschichte ist es gut zu verstehen. Sie beginnt, wir machen einen langen, weiten Weg zurück in die ersten Kapitel der Bibel. Sie beginnt im Prinzip mit Abraham als dem Urvater, dessen Nachfolgen, besonders dann mit Jakob, zu einer, wie versprochen, zu einem Volk werden, zu einer Nation werden. Allerdings in Ägypten, bei einem anderen Volk, die dann das Volk, diese Großfamilie, diese Sippschaft, als Bedrohung wahrnimmt und unterdrückt und versklavt und ermordet. Aber das Volk wird trotzdem mehr und Gott kommt her mit Mose und befreit Israel aus der Versklavung. Sie wundersam gehen sie aus Ägypten raus und landen am Berg Sinai. Und am Berg Sinai kommt nun der zweite ganz wichtige Teil dazu. Sie sind nicht nur mengenmäßig ein Volk, sondern sie werden auch von Gott zum Volk gemacht, indem Gott ihnen ein Gebote gibt, ein Recht gibt, die Tora. Nun haben sie gute Weisung von Gott, wie sie als Volk zu leben haben. Und er geht einen Bund mit ihnen ein. Er sagt, ihr seid mein Volk. Ein Volk von Priestern. An euch, wie ich mit euch lebe, soll mein Wesen für alle anderen Nationen sichtbar werden. Ihr seid mein Volk. Und dafür gebe ich euch die Tora, das Gesetz. Ihr sollt ein Bundeszeichen haben, die Beschneidung. Ihr habt Feste, ihr habt den Sabbat, ihr habt diverse andere Feste, wo ihr euch daran erinnern sollt, dass ich euer Gott bin und dass ich euch Gutes getan habe. Und dann zieht das Volk weiter, irgendwann kommen sie in das verheißene Land. Mose durfte nicht mit, aber Josua und die Generation von Leitern geht mit dem Volk in das verheißene Land. Und dann sterben so diese Leiter alle dahin, weil sie werden halt auch älter. Und am Ende ist keiner mehr da von denjenigen, die in das verheißene Land hineingezogen sind, die diesen Übergang mitgemacht haben. Am Ende ist keiner mehr da. Und das Volk ist so ein bisschen führerlos. Und dann haben wir so die Zeit der Richter, wo immer das Gleiche passiert. Das Volk wendet sich von Gott ab. Gott schickt Unterdrücker. Das Volk schreit zu Gott, ach, hilf uns doch. Gott schickt einen Retter, der befreit Israel. Und dann geht es von vorne los. Volk wendet sich ab und so weiter. Und am Ende mündet es in den Wunsch des Volkes, ach, es wäre so cool, einen König zu haben. Hör mal, das macht auch was her, so eine Hauptstadt mit einem Palast und so ein König mit so, das macht richtig was her, das wollen wir auch. Das war aber nicht das, was Gott ursprünglich gedacht hatte. Gottes Plan war es, dass er als Leiter des Volkes da ist, der sich Menschen beruft, Propheten beruft, Leiter beruft, die einen engen Kontakt zu ihm haben, denen er Weisungen gibt, wie das Volk sich zu verhalten hat. Ein König war eigentlich nicht vorgesehen, aber weil das Volk das so gerne hätte, macht Gott das dann. Und dann haben wir mit eher schwachen Staat, mit Saul, aber dann kommen die starken Könige, David und Salomo. So, da kommt Israel zu vollem Blüte und zur vollen Pracht und erweitert das Gebiet und hat viele gute diplomatische Beziehungen zu allen möglichen Völkern. Israel ist so richtig stark. Aber dann ist Salomo nicht mehr da und man kann sich nicht darauf einigen, wer wird denn der neue König, und Israel zerbricht in ein Nordreich und ein Südreich. Und beide wählen sich immer wieder und berufen immer wieder Könige, bis am Ende Nord- und Südreich von Assyrern und von den Babyloniern eingenommen wird. Und das Volk verbannt wird, verschleppt wird, in die Gefangenschaft kommt. Ein verlorener Krieg, ein verlorener Land. Am Ende fällt sogar Jerusalem und der Tempel wird zerstört. Die komplette Katastrophe ist eingetreten. Man ist verschleppt, man ist nicht mehr im eigenen Land. Man hat zu diesem eigenen Land, dem verheißenen Land, hat man eine besondere Beziehung gehabt. Man kann nicht mehr in den Tempel gehen, um die großen Feste zu feiern. Man hat einen Krieg verloren, die komplette Identität Israels scheint zu zerbrechen, scheint kaputt zu gehen. Und so bleibt es erstmal. Nach den Babylonern, nach den Assyrern kommen die Perser. Also ich in Groß, Alexander der Große, kommt danach mit den Griechen. Danach erstmal nichts. Also fangen wir mit den Persern an. Bei den Persern war der Vorteil, Das Gute, dass Israel wieder zurück konnte nach Israel. Sie durften wieder die Mauer aufbauen, sie durften Jerusalem aufbauen, sie durften den Tempel aufbauen. Dann nach den Persern kommt Alexander der Große und da wird es schon wieder schwieriger, weil die Griechen versucht haben, Israel ihre Religion und ihre Art zu leben aufzudrücken. Das mündete darin, dass sie einen griechischen Gott, eine Statue von einem griechischen Gott in den Tempel gesetzt haben und vor diesem griechischen Gott Schweinefleisch geopfert haben. Die komplette Schändung des Tempels. Gegen alles, was Israel glaubte, wo Gott Gebote für erlassen hatte, gegen all das wandte sich diese Handlung. Und dann kommt ein Aufruhr. Das ist das, was wir so zwischen den Testamenten lesen, die Makkabäer. Das ist eine jüdische Dynastie, die einfach die Schnauze voll hatte von der Situation. Eine Revolution startete, die tatsächlich mal erfolgreich war. Und es gelang Israel zu befreien, es gelang Israel wieder autark zu machen. Und es waren so 80 Jahre, 100 Jahre ungefähr, wo Israel komplett eigenständig, frei wieder lebte unter den Makkabäern. Bis dann die Römer kamen, so ungefähr 60 vor Christus. Und wieder das Land einnahmen. Aber in dieser Makkabäerzeit, da ist sowohl die Zeit, wo die Pharisäer als Gruppe entstanden worden sind. Weil man einen großen Schwerpunkt darauf legte, die Identität Israels zu bewahren. Durch die ganzen Zeiten, Jahrhunderte, Jahrzehnte der Verschleppung, der Verbannung, der Fremdherrschaft, wollte man das Wesen Israels, die Identität Israels als dem Volk Gottes, wollte man bewahren. Und dann gab es diese kurze Blütezeit, wo man es scheinbar geschafft hatte und dann brach wieder der Horror über Israel herein und Rom kam, die Römer kamen und nahmen das Land wieder ein. Wieder unter Fremdherrschaft. Wieder ein völliges Desaster. Und die Welt um Israel herum und in Israel selbst war nicht mehr für die Menschen zu kontrollieren. Alles hatte sich verändert. Also schuf man sich nach innen eine Welt, die man kontrollieren konnte. Indem man sagte, jetzt müssen wir, wo alles um uns herum zerbrochen ist, müssen wir nach innen besonders fromm leben. Wir müssen uns an die Tora halten. Wir müssen den Sabbat heiligen. Wir müssen besonders fromm leben. Wenn uns das gelingt, dann wird der Messias wiederkommen. Es geht die Sage oder der Spruch, dass es die Lehre gab von den Pharisäern oder von den Schriftgelehrten, dass wenn es dem Volk Gottes, ganz Israel, nur einen Sabbat lang gelingen würde, dass alle sich an den Sabbat halten, dann wird der Messias, der Retter, kommen, der in den alten Schriften verheißen war. Ein Sabbat lang. Also es wird nach innen hin eine Welt geschaffen, die man versuchte zu kontrollieren. In der Hoffnung, dass dann der Retter kommt, und Israel wieder zu dem Ursprung zurückkehren kann, ein Volk unter Gott zu sein, wo Gott selbst Herrscher ist, frei. Das war die große Sehnsucht. Und als dann dieser Jesus von Nazareth kommt und all das tut, was auf den Messias hinweist, nämlich dass er predigt vom Reich Gottes, dass er Blinde sehend macht, Lahme gehend macht, Wunder tut, alles Indizien für den Retter, aber gleichzeitig sammeln seine Jünger Ehren am Sabbat. Er heilt Menschen am Sabbat. Er bricht Gebote, die nach innen hin total wichtig waren. Ist die große Faszination und die große Frage, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Und während das Volk fasziniert ist und zu Jesus kommt und immer wieder schaut, ist er das? Kann es sein, dass er das ist? Dass er der Messias ist? Sind die Pharisäer sehr anti-konfrontativ. Weil Jesus halt nicht nur die Welt, die außenrum zerbrochen ist, er stellt auch die Welt nach innen in Frage. Die Gebote, die sie für so groß gehalten haben, die sie für so wichtig gehalten haben, die stellt er in Frage, indem er seine Jünger halt am Sabbat alle möglichen Sachen machen lässt und es auch selbst tut und immer wieder sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Er ordnet die Dinge anders ein, als sie das tun würden. Und in dieser konfrontativen Situation versuchen sie, ihm immer wieder Fallen zu stellen. Da sind wir im Prinzip bei unserem Text. Sie glauben, sie spielen mit ihm viel gewinnt. Ja, ihr kennt dieses Spiel. Ja, man hat versucht, dem anderen Fallen zu stellen. Ja, man versucht, drei in eine Reihe zu kriegen und egal, an welchen Ende der Gegenüber jetzt einen Stein reinwerfen wird, man wirft an der anderen Ende des Steins rein und man hat ihn in der Falle, man hat ihn im Sack, wenn man so möchte. Ja, hier, Jesus, schau dir an. Die haben wir ganz frisch erwischt, die junge Frau. Im Ehebruch. Ha! Du weißt ganz genau, was Mose im Gesetz zu uns gesagt hat. Wir müssen diese Frau steinigen. Was wird Jesus machen? Wird er sagen, jo, los, kommt, sammelt Steine, los geht's, bringt sie nach draußen, macht einen Hügel über sie, lass uns sie steinigen, dann würden sie sagen, ja genau, du anerkennst das Gebot Moses, warum hältst du dich selbst nicht dran? Wenn du es doch anerkennst, dann musst du doch anerkennen und bestätigen und eingestehen, du hast die Gesetze genauso gebrochen. Und wenn er sagen würde, nein, steinigt sie auf gar keinen Fall, wir müssen hier vom Menschen her denken und so weiter, dann würden sie sagen, wie, du, ist das Gesetz des Moses dir war völlig egal, bist du überhaupt ein Israelit? Du bist ja ein Irrlehrer. Sie glauben ihn in der Falle zu haben. Und was Jesus macht, er kniet sich nieder und er schreibt irgendwas auf dem Boden und wir wissen nicht, was er schreibt. Wir können es nicht sagen, es ist irgendwie... Ich stelle es mir so vor, aber wir wissen es wirklich nicht. Ich stelle es mir so vor, dass Jesus vielleicht auch einfach mal sagt, boah, bevor ich jetzt hier explodiere, versuche ich mal runterzukommen. Ja, und sich dann mal so den Blick von den Pharisäern wegnimmt und einfach was auf den Boden schreibt, sagt, bevor ich den hier ins Gesicht springe. Bringen Sie die, schleifen Sie die arme Frau durch ganz Jerusalem, schmeißen Sie hier vorne in die Mitte. Wo ist der Mann? Ja, wo ist, es gehören immer zwei für den Ehebruch. Wo ist der andere? Und dann die arme Frau, als müssen wir sie so demütigen? Nee, ich schreibe mal lieber was. Oder, was ich auch sehr cool fände, was so meine beliebteste Variante wäre, wenn er einfach mal andere Sünden, die vielleicht die Pharisäer begangen hätten, auf den Boden schreiben würde. So Stolz, Gier, Hochmut. Einfach so andere Dinge auf den Boden schreibt. Das wäre so mein, das hätte Stil, finde ich. Das fände ich cool. Aber am Ende wissen wir es nicht. Sondern da ist nur die Situation, Jesus schreibt und sie fordern, jetzt antworte uns. Und hier wird Jesus nochmal als König dann präsentiert, weil er mit königlicher Weisheit reagiert. So wie wir es vielleicht von Salomo erkennen, als dieses Kind mit den zwei Müttern gebracht wird und beide sagen, das ist aber mein Kind und Salomo sich ein Schwert geben lässt und sagt, ich hau's in zwei Stücke und dann hatten beide Mütter ein Stück vom Kind und die wahre Mutter schreit auf, nein, gib's der anderen und die falsche Mutter sagt, ja, hau's in zwei Stücke, ist mir doch egal. So diese königliche Weisheit, die schimmert hier auch bei Jesus durch. Er wird uns als der König präsentiert in seiner königlichen Weisheit, indem er sagt, okay, wer von euch ohne Schuld ist? Wer von euch noch nie was Falsches getan hat, der nimmt den ersten Stein und werft ihn auf die Frau. Und zeigt dann wieder sein vielleicht Desinteresse oder was auch immer er tut und schreibt auf den Boden. Und nach gehen alle weg. Und seien wir ehrlich, wir wären auch weggegangen. So reflektiert wären auch wir gewesen. Dass wir vielleicht den Stein, den wir vielleicht schon in der Hand gehabt hätten, auf den Boden gelegt hätten und weggegangen wären. Weil wir wissen, dass keiner von uns ohne Schuld ist. Und so lässt Jesus auch diese Frau ziehen. Wenn sie dich nicht verurteilt haben, lasse auch ich dich gehen. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und lad keine Schuld mehr auf dich oder geh und sündige nicht mehr. Ein starker Text. Der ohne Schuld ist, stellt sich vor der schuldig Gewordene. Und hält den Spiegel vor die, die glauben, richten zu dürfen. Der, der ohne Schuld ist, stellt sich vor die schuldig Gewordene. Ein starker Text, wie ich finde. Und am Ende ist es so, dass, wenn wir das Kapitel zu Ende lesen, und das werden wir in Johannes häufiger erleben, am Ende ist es so, dass die Pharisäer wieder Steine in der Hand haben, aber dann wollen sie Jesus steinigen. Es ist so konfrontativ und es hat so viel Kraft, was Jesus hier macht. Er ist der andere. Er ist nicht so, wie erwartet. Und da ist vielleicht auch der erste Gedanke, den wir für uns aus dieser Geschichte mitnehmen können. Bleib offen dass Gott anders handeln könnte, als du es dir gedacht hast. Die Pharisäer waren so festgelegt, wie es passieren muss, damit Israel gerettet wird. Es gab für sie nur diesen einen Weg zur Rettung, sodass sie völlig an dem Retter, an dem Messias vorbeigelaufen sind, weil sie nicht außerhalb ihrer Vorstellungskraft denken konnten. Sie waren so festgelegt, dass Gott Geschichte geschrieben hat und sie haben es nicht bemerkt. Und das kann uns genauso passieren, dass wir uns in der theologischen, gemeindlichen Diskussion so festlegen auf unsere Position, dass wir nicht merken, dass Gott auch darüber hinaus wirken und handeln kann. Und wir laufen am Handeln Gottes vorbei, weil wir so engstirnig sind und so auf unsere Meinung pochen. Das kann uns in politischen Diskussionen, in gesellschaftlichen Diskussionen passieren. Lasst uns offen bleiben dafür, dass Gott auch anders handeln kann, als es meine Überzeugungen sind. Und dafür ist eine Grundeigenschaft nötig, die wir brauchen, nämlich das Zuhören wollen. Verstehen wollen, was mein Gegenüber zu sagen hat. Sehen zu wollen, dass Gott vielleicht anders handelt, als ich es gedacht habe. Offen zu bleiben, dass Gott anders ist. Ein zweiter Gedanke, den wir rausziehen können aus dem Denken der Pharisäer, aus dieser Geschichte ist, aber gerade auch ja, aus dem Denken der Pharisäer, wir können Gottes Handeln nicht erzwingen. Denn Gott schreibt Geschichte, Gott geht seinen Weg, er hat einen Plan für diese Welt, er hat einen Plan mit der Menschheit, er hat ihn von Anfang an gehabt. Er hat ihn mit Abraham schon angelegt. Abraham wurde schon die Verheißung gegeben, dass er aus ihm ein Volk hervorgehen wird, ein Volk, an dem alle anderen Völker Gott sehen werden. Diese Ausdehnung, die Gott hatte, dass er die ganze Welt retten will, die ist von Anfang an festgelegt. Gott geht seinen Weg. Aber wir können Gottes Handeln nicht durch unser Handeln erzwingen. Wir treten vor Gott als Söhne und Töchter. Wir treten vor ihn in Beziehung. Aber nicht durch unsere Gebete wird Gott zum Handeln gezwungen. Wir können ihn nicht erpressen, indem wir fasten. Gott handelt aus sich heraus, souverän. Er ist der Große, der Allmächtige. Sein Weg geht. Er kommt ans Ziel. Wir können es leider nicht erpressen. Und ich würde so gerne. Letzte Woche ist der Vater meiner Frau gestorben. Er hat einen harten Kampf gehabt. Er hat Krebs gehabt. Es gab ein Auf und ein Nieder. Und ich hätte Gott so gerne erpresst. Durch meine Gebete, durch mein Flehen, dass er den Hartmut doch retten möge. Aber am Ende ist er gestorben. Ich würde so gerne. Ich weiß, dass er bei ihm ist. Es ist ein Trost für mich, dass es ihm besser geht. Ich weiß, dass er Gott sieht. Ich weiß es. Und trotzdem ist diese Trauer da. Und so trotzdem hätte ich ihn gerne noch bei uns gehabt. Für die Enkelkinder. Aber wir können das Handeln nicht erzwingen. Manchmal werden Menschen geheilt. Manchmal werden sie es nicht geheilt. Wir können es aber nicht durch, wir haben nicht zu wenig gebetet, wenn Gott anders handelt, als wir es gedacht haben. Wir können das Handeln nicht erzwingen. Die Pharisäer dachten, sie könnten es, indem sie klare, enge Gebote gestellt haben. Wenn wir alle so leben, dann muss Gott handeln. Dann wird Gott handeln. Aber leider funktioniert es so nicht. Gott bleibt souverän in sich selbst. Wir dürfen als Kinder zu ihm kommen und er hört unsere Anliegen. Und manchmal handelt er und manchmal nicht. Er freut sich, dass wir kommen. Er will es, dass wir kommen. Er will, dass wir unsere Anliegen bei ihm ausschütten. Aber wir brauchen das Verständnis, dass es am Ende seine Entscheidung bleibt. Ein weiterer Gedanke ist, opfere niemanden nur, um Recht zu haben. Den Pharisäern ging es nicht um diese Frau. Ich glaube, dass diese Frau ihnen völlig egal war. Ihnen war der Ehebruch völlig egal. Sie wollten Jesus dran kriegen. Sie wollten Recht haben. Und so brachten sie diese Frau vor Jesus und waren bereit, eine Frau zu opfern, um Jesus eine Falle zu stellen. Wenn wir in gemeindlichen Diskussionen sind um schwierige Themen, wenn wir in der Familie in Diskussionen sind um schwierige Themen, sollte es für uns eine harte Grenze bleiben, dass wir andere nicht opfern, nur um Recht zu haben. Andere über die Klinge springen lassen, andere gehen lassen, andere bloßstellen, nur damit unser Punkt gemacht wird und wir am Ende Recht haben. Wenn wir dazu bereit sind, sind wir 2, 3 Schritte zu weit gegangen. Lasst uns miteinander darauf achten, in der Gesellschaft, dass wir nicht Menschen demütigen, bloßstellen, nur um unseren Punkt zu machen. Dass wir nicht über Leichen gehen, nur um Recht zu haben. Das sollte uns ein rotes, blinkendes Stoppschild sein, wenn wir da angekommen sind. Und vielleicht ein letzter Gedanke. Jesus ist immer für die Menschen. Sei du es auch. Wir haben, meine Frau und ich, wir sind einen Weg gegangen in unserem Glauben. Wir kommen beide aus sehr konservativer, gemeindlicher Strömung. Meine Frau ist Brüdergemeindlerin. Ich komme aus einem noch heftiger, aus einer Mennoniten-Brüdergemeinde, Russlanddeutsch. Wir kommen aus sehr engen Verhältnissen und also theologisch engen Gedankengut und sind unseren Weg gegangen. Gott hat uns geführt und vieles hat sich verändert bei uns. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir treffen eine Entscheidung für uns. Die haben wir beide für uns, für unsere Ehe, für wie wir Gemeinde denken und leben wollen, zu zweit getroffen. Wir haben gesagt, wir wollen lieber zu inklusiv sein als zu exklusiv. Wir wollen uns lieber daran schuldig machen, zu viele Menschen hereingelassen zu haben, als uns daran schuldig zu machen, Menschen außen vor zu lassen. Das war irgendwann in unserer Ehe, war das der Punkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Was haben wir in meiner Heimatgemeinde, was haben wir Menschen ausgeschlossen? Mein Bruder wurde ausgeschlossen aus der Gemeinde. Mein Vater war kurz davor. Und viele andere unterschiedliche Dinge. Da haben die Russlanddeutschen scheinbar irgendwie einen Spaß daran. Ich weiß es auch nicht. Und irgendwann an diesem Punkt, wir wollen lieber uns daran schuldig machen, die Menschen zu sehr an das Herz Gottes herangelassen zu haben, als sie davon fernhalten. Wir wollen für die Menschen sein, weil Gott für die Menschen ist. Die Russlanddeutschen, ich weiß nicht, verkennt ihr das auch noch, was sie einen guten Spruch haben, ist, es ist Gnadenzeit. Vielleicht von früheren Evangelisationen kenne ich das noch so, ja, dieses, es ist Gnadenzeit, wir laden zu Gott ein. Und das wollen wir leben. Es ist Zeit der Gnade. Jesus hat für uns alles getan. Er ist für die Menschen ans Kreuz gegangen. Wir kommen von Ostern her. Er hat den Sieg errungen für die Menschen. Also wollen wir zu diesem Gott einladen. Wir wollen, dass sie an Gottes Herz rankommen, dass sie ihn kennenlernen, als den Retter, als den Messias, der sie herausführen kann aus ihr ganz persönliches Ägypten, der sie herausführen kann aus ihrer ganz persönlichen Not, aus ihren Niederlagen, aus ihren desaströsen Situationen. Da haben wir jemanden, der Kraft geben kann, der stark ist und der für die Menschen da ist. Da wollen wir nicht den Menschen Hürden bauen zu ihrem Gott hin, zu ihrem Retter hin. Jesus ist dort bei der Sünderin und sagt, steh auf, geh hinaus, aber sündige nicht mehr. Ich bin für dich. Ich verurteile dich nicht. Lasst uns für die Menschen sein. Lasst uns für die Menschen im Vorwinkel sein. Lasst uns einladend sein. Lasst uns dieses Wesen Jesu, der so anders ist, lasst uns das ausstrahlen, ausdünsten, aus allen Poren unseres geistlichen Lebens hinaus, damit Menschen eingeladen werden zu diesem Menschenfreund Jesus Christus, zu ihrem Retter und zu ihrem Heiland, zu dem, der für sie Ostern bewirkt hat, den Tod und die Auferstehung, der alles überwunden hat, der okay ist mit den Menschen. Von seiner Seite ist alles getan. Das ist die Botschaft, die wir haben dürfen. Gott ist okay mit dir. Von seiner Seite ist alles getan. Die Frage ist, wie wir antworten darauf. Ob wir uns darauf einlassen können oder nicht. Ob wir glauben können oder nicht. Aber von Gottes Seite, er muss nichts mehr tun. Da ist in seinem Heilshandeln ist nichts mehr übrig geblieben. Gott ist okay mit dir. Gott ist okay mit dir. Lasst uns diese Botschaft an die Menschen heraustragen. Vielen Dank. Amen.